Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns der 1976 in Hamburg geborene Schriftsteller Christoph Magnusson. Seine Komödie Männerhort wurde an etwa 100 Theatern im In- und Ausland gespielt und zu guter Letzt auch erfolgreich verfilmt. Schon sein Debütroman mit dem Titel Zuhause war vor etwa 15 Jahren ein Renner und sein Arztroman, der heißt wirklich so, dieser Roman, sein Arztroman, landete auf den Bestsellerlisten. Unser Studiogast, der auch als Übersetzer aus dem Isländischen arbeitet, hat zudem eine Gebrauchsanweisung für Island verfasst, die schon so manchen Reisenden äußerst hilfreich war. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Christoph Magnusson. Guten Tag.
Ja, vielen Dank. Guten Tag, Herr Langer.
Herr Magnusson, manche halten Sie ja immer noch für einen Isländer, nicht zuletzt der Name lässt es vermuten, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Vielleicht wollen wir das gleich zu Beginn klären, dass Island die Heimat Ihres Vaters ist.
Genau, es ist ziemlich genau die halbe Wahrheit. Also ich merke das auch, dass ich manchmal so Komplimente bekomme, so, ach, Sie sprechen aber gut Deutsch.
Echt?
Das kommt manchmal vor, aber die halbe Wahrheit ist eben, dass ich Isländer bin, die andere Hälfte der Wahrheit ist. Ich bin Deutscher und ich fühle mich auch sehr viel mehr als Deutscher, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen. Mein Vater ist Isländer, der heißt Magnus, deswegen eben Magnusson, weil es in Island keine Nachnamen gibt. Man hängt dann einfach immer nur sowas dran. Und meine Mutter ist Deutsche, aber das Umfeld ist natürlich sehr viel deutscher gewesen. Also ich bin zwar zweisprachig aufgewachsen und war auch jedes Jahr immer in Island, also immer in den Sommerferien. Und habe aber doch das Gefühl, dass so also der eigentliche Spracherwerb doch eher stattfindet, so in diesem Alltäglichen, auch in der Schule. Also man spricht in der ersten Klasse anders als im Kindergarten und in der zweiten Klasse wieder anders. Und man hat diese ganzen unterschiedlichen Sprechweisen von Lehrerinnen, von Lehrern und von allen möglichen Erwachsenen, die alle ein unterschiedliches Deutsch sprechen. Und das sind natürlich sehr, sehr viel mehr Facetten, die ich auf Deutsch mitbekommen habe. Deswegen würde ich auch nie auf Isländisch schreiben, sondern schreibe nur auf Deutsch.
Aber übersetzen aus dem Isländischen.
Genau, aus dem Isländischen ins Deutsche, ja. Ich würde das aber nie umgekehrt machen. Also weil da würde ich denken, mir fehlen Nuancen. Also dass eben ja Spracherwerb doch wie so eine Schichttorte ist. Man spricht eben jedes halbe Jahr anders als zuvor und im Isländischen wären die Schichten halt sehr, sehr dick und im Deutschen sind sie sehr viel dünner und feiner.
Weil Sie auch im deutschen Kindergarten waren.
Im deutschen Kindergarten und in der deutschen Schule und auch was Jugendliche so machen. Ne? Wenn man als Jugendlicher, man spricht mit seinen Freunden irgendwie natürlich ein ganz anderes Deutsch, als wenn man dann von Erwachsenen angesprochen wird und das ist natürlich diese Rollenwechsel, die man auch in der Pubertät gerade andauernd auch sprachlich unternimmt, das trägt, glaube ich, sehr, sehr viel dazu bei, wie sich Sprachgebrauch auch überhaupt erst formt in einem selbst.
Als Student waren Sie mal länger in Reykjavik, stimmt das?
Genau, ich habe insgesamt schon so 5 Jahre da verbracht, alles zusammen und als Student eben einmal ein Jahr insgesamt. Und guckt, dass ich jetzt immer so 1-2 Monate jedes Jahr da bin, um ja auch diesen Kontakt zu halten. Und natürlich einfach auch, weil ich unglaublich gerne da bin, also weil es ein fantastisches Land ist.
Dass Sie Ihren Leserinnen und Lesern aufs Angenehmste näher gebracht haben durch die bereits erwähnte Gebrauchsanweisung, die ist schon ein paar Jahre alt. Müsste da irgendwas aufgefrischt, geändert werden?
Ja, da muss natürlich eine Menge andauernd aktualisiert werden. Also ich habe es gerade getan, dass Augenfälligste ist natürlich die Sache mit dem Fußball. Also als ich diese Gebrauchsanweisung schrieb im Jahr 2010, 2011 so, da war das gerade mit diesem Vulkan Eyjafjallajökull, das war gerade da, das heißt, das konnte ich noch mit aufnehmen. Aber damals habe ich noch sowas geschrieben wie, ja, Fußball ist eigentlich eine vollkommen irrelevante Sportart, alle spielen Handball. Das war auch früher mal so, weil einfach aus dem praktischen Grund, dass in Island eben das Wetter ist sehr schlecht. Man konnte früher nur im Sommer überhaupt Fußball trainieren, weil es im Winter keine Hallen gab, die groß genug waren. Deswegen hat man angefangen, so viel Handball zu spielen, weil man das eben das ganze Jahr auch spielen konnte. Dafür hat die Größe der Hallen gereicht drinnen. Und das heißt, ganz früher, also so vor 30, 40 Jahren, haben die Leute aus der Handballnationalmannschaft auch noch in der Fußballnationalmannschaft mitgespielt. Da sie aber nur im Sommer trainieren konnten, waren sie am Anfang des Sommers immer sehr schlecht. Gegen Ende des Sommers ging es dann, aber dann mussten sie ja schon wieder aufhören. Das heißt, Handball war immer so das Ding. Und das hat sich natürlich jetzt sehr verändert mit der letzten EM, als Island dann England besiegte und sich zur Weltmeisterschaft zur letzten qualifiziert hat. Und da ist natürlich, hat sich etwas getan, was wirklich eine ganz unglaubliche Veränderung ist, was natürlich auch mal wieder zeigt, wie schnell in so einem kleinen Land sich einfach Dinge grundlegend verändern können. Also Fußball ist jetzt das Ding, alle machen das und ja.
Aber woran liegt das? Hat man dann Hallen gebaut, um auch im Winter trainieren zu können? Oder woher diese unerwartete Leistungssteigerung?
Genau, man hat erstens Hallen gebaut, man hat einfach wirklich sehr viel mit öffentlichen Geldern investiert in Infrastruktur und auch in Ausbildung. Also alle Trainer konnten umsonst zu internationalen Lehrgängen hinfliegen und die Leute wurden halt einfach sehr, sehr ermutigt, was generell etwas sehr Isländisches ist. Also wenn es etwas Neues gibt, dann werden alle eigentlich sehr, sehr ermutigt, das dann auch wirklich auszuprobieren. Und das ist etwas, was die Isländer einfach lieben, also neue Dinge ausprobieren. Es gibt nie eigentlich so die Frage, was sind die Risiken davon, was kann da alles Schlimmes passieren. Also die Dinge werden eigentlich erstmal ausprobiert und dann guckt man, was schief geht und wie man damit umgeht. Was natürlich eine ganz andere Herangehensweise ist als die in Deutschland, wo man eigentlich im Vorfeld versucht, möglichst viele Eventualitäten mit einzuberechnen. Das liegt einfach daran, dass die Isländer eine sehr große Fehler, ja, Toleranz haben, wenn man so will, oder eine sehr große, es ist vollkommen okay, halt Dinge auszuprobieren und sie klappen nicht. Man wird dann nicht mit Häme überschüttet, sondern alle denken, ah ja, naja, hat halt nicht geklappt, dann versucht halt was anderes.
Und die hohe Fehlertoleranz führt auch zu unerwarteten künstlerischen Experimenten.
Ja, ich glaube, das ist einfach darin begründet, dass das Land so klein ist. Also es gibt 340.000 Isländerinnen und Isländer und die müssen natürlich alle Formen einer arbeitsteiligen Gesellschaft irgendwie besetzen, also vom Kindernephrologen bis zum Gesandten der UNO und bis zur Geigenbauerin und das wollen die alles haben, ne? Und das bedeutet natürlich, dass man eigentlich allein schon deswegen die Leute ermutigen muss, alles Mögliche auszuprobieren, weil man kann nicht warten, bis ein Spezialist kommt und das macht, was man halt, man muss halt einfach darauf bauen, dass Laien Dinge ausprobieren und einfach erstmal anfangen und da kommt man natürlich weiter, wenn man erstmal die Leute ermutigt, okay, das ist jetzt prinzipiell erstmal gut. Also ich habe es gerade, wir sitzen ja hier in Köln, ich bin gestern Abend schon angereist und habe das Fenster offen gelassen im Hotel und wachte nachts um zwei einmal kurz auf, weil ich Isländisch hörte auf der Straße und das waren zwei angetrunkene, sicherlich 55, 60-jährige Geschäftsmänner, ich habe aus dem Fenster geguckt, die versucht haben, diese E-Scooter, diese Tretroller, die jetzt überall rumzustehen, versuchen in Betrieb zu nehmen. Und da dachte ich auch, das ist jetzt vielleicht nicht das, was 60-jährige Touristen aus Deutschland im Ausland jetzt unbedingt als erstes ausprobieren würden. Aber die haben wirklich, das wollten die jetzt mal gucken, wie das geht, weil es gibt es in Island nicht.
Ist doch schön.
Und diese Lust am Neuen, das ist einfach etwas, was die Isländer sehr, 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 sehr auszeichnet.
Sie haben uns Musik mitgebracht aus Island, die mir völlig unbekannt ist, von einem Künstler. Welchen Namens? Da müssen Sie ran.
Mekas heißt der Künstler und ist eine große Legende in Island, also so der große Singer-Songwriter bzw. Liedermacher, der also seit über 40 Jahren also die Musikszene sehr prägt, ein großer Einfluss gewesen, hat natürlich auch zusammen mit Björk gesungen und mit allen und ist jemand, der auch schon immer Themen angesprochen hat, die einfach in der Gesellschaft noch nie angesprochen wurden. Er hat zum Beispiel das erste Lied überhaupt über Kindesmissbrauch gemacht, was in Island im Radio lief, Anfang der 80er Jahre, damals ein komplettes Tabuthema. und ist also jemand, der schon immer, also eine eigentlich sehr, sehr charismatische Musik mit einer sehr radikalen Themenwahl verbunden hat und deswegen sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich einen enormen Einfluss hat in Island, darüber hinaus aber überhaupt nicht bekannt ist, weil er immer nur auf Isländisch gesungen hat.
Und der Titel heißt und handelt wovon?
Der Titel heißt Hagavagnin. Das handelt ja von einer Frau, die in einem Bekleidungsgeschäft arbeitet und so Nylonstrümpfe verkauft. Und ich glaube, dass der Sänger, beziehungsweise wenn man es etwas abstrakter sagen würde, das lyrische Ich, ist so ein bisschen verknallt.
Durch kein Bien, au Himmel, was die Höhen und die Pusse leider weg. Mit der Bedli, aus der Schöden, ein Kind weiter, bett du denn jetzt? Baby, du hast eine Schäler und meine Socken, du schaust eine Tür, du kleines Vieh. Í rauðu ári hefur hún hvíta lokka, hún er sætt í bikini. Mér dreymir hennar þýða yndis þokka, þegar ég er átt.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Der Schriftsteller Christoph Magnusson ist heute bei uns zu Gast und er hat sich diesen Titel von Megas ausgesucht und mitgebracht zu uns. Und schöne Überraschung, erst denkt man, es ist was kaputt, es ist schon zu Ende und dann scheint das Lied gar nicht mehr aufzuhören. Dehnbar wie ein Nylonstrumpf.
Ja, genau.
Ihre Gebrauchsanweisung für Island ist so ein Lesegenuss und es ist ja eigentlich kein Reiseführer, den Sie seinerzeit geschrieben haben und der jetzt gerade aktualisiert wieder rausgekommen ist, sondern es ist auch eine Einführung in eine ganze Kultur.
Das ist genau das Konzept dieser Reihe. Ne? Das ist sozusagen, es hat keinen Infoteil, wo steht, was die Pizza kostet am Geysir und es ist auch keine Telefonnummern und Pläne darin und sowas, sondern es ist wirklich ja ein kulturelles Porträt von Land und Leuten, immer geschrieben von einer Person, die sich, die irgendeine Form von engerer Beziehung zu diesem Land hat. Das ist das Konzept dieser Reihe, Gebrauchsanweisung und das hat mir natürlich großen Spaß gemacht, weil so habe ich sehr gerne geschrieben. Ich glaube, ich hätte jetzt keine große Lust gehabt, am Schluss nochmal 70 Telefonnummern zu überprüfen, ob sie stimmen und nochmal anzurufen, ob die wirklich noch die Fish and Chips machen mit dem Kabeljau oder doch mit dem Dorsch oder was. Also so habe ich es gerne geschrieben, wie es ist.
Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage zum Tourismus stellen?
Na klar.
Denn Island ist ja da sehr beliebt, also manchmal hat man den Eindruck, alle Welt führe dorthin. Gibt es dort auch Probleme mit dem, was man heutzutage Overtourism nennt?
Also erstmal stimmt es, dass der Tourismus sehr zugenommen hat. Also früher, also in den letzten 15 Jahren hat der Tourismus sich wirklich verzehnfacht. Das ist natürlich ein enormer Anstieg, das bringt Probleme mit sich. Zum Beispiel, dass man Dinge jetzt überhaupt erstmal kontrollieren muss. Also die Isländer sind keine großen Fans davon, Dinge zu regulieren, sondern haben sich lange darauf verlassen, dass das irgendwie so läuft. Also die Reisebusse haben irgendwo geparkt, die Klos haben auch irgendwie gereicht an den Tankstellen und so. Und niemand ist irgendwie groß gestürzt, weil die Massen nicht so groß waren, dass man hat sich darauf verlassen, dass die Leute über das Vulkangestein zu dem Wasserfall hinfinden und zurück, ohne da reinzufallen. Das ist natürlich jetzt, wenn ganze Reisebusladungen da ankommen, die auf dem Kreuzfahrtschiff sind und daran gewöhnt sind, dass sie von vorn bis hinten Tag aus Tag ein gepampert werden und vielleicht dann deswegen nicht mehr so aufpassen, weil sie irgendwie sich so im Schutze dieser Gruppe so wähnen. Da muss man jetzt natürlich die Sachen organisieren. Man braucht irgendwie größere organisierte Parkplätze. Es gab auch Fälle, wo die Leute dann einfach immer hinter die Bauernhöfe gepinkelt haben. Das fanden die Bauern natürlich auch nicht so lustig. Das heißt, Klos und sowas. Das heißt, ich würde sagen, es gibt jetzt auf jeden Fall die Notwendigkeit, dass man den Tourismus besser organisiert, Absperrungen baut vor den Wasserfällen und den heißen Quellen. Das fanden die Isländer ungewöhnlich und auch das war denen eigentlich nicht so recht. Gleichzeitig sind die einzigen Leute, die ich wirklich erlebt habe, die sich über die Touristen beschweren, die Deutschen, die schon seit 20 Jahren dahin fahren oder in Island wohnen. Also es hat sich mir gegenüber noch nie ein Isländer beschwert über den Tourismus. Die sagen alle immer natürlich Pro und Contra und so. Aber ich glaube, das größte Bedürfnis darüber zu schimpfen haben dann doch eher die Deutschen. Es sind auch gerade sehr, sehr umfangreiche repräsentative Umfragen erschienen, dass also die allergrößte Mehrheit in dem Tourismus weiterhin etwas Positives sieht. Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Und zwar erstens dieses, ja, eigentlich den Isländern so wahnsinnig über Generationen hinweg eingeimpfte, niemand weiß etwas über uns. Und wir sind völlig obskur und unbekannt. Das also, als mein Vater in den 60er Jahren nach Deutschland kam, haben die Leute gefragt, ob er Dänisch spricht, ob er da im Iglu wohnt. Und wenn die Leute ihn das nächste Mal wieder trafen, ein paar Monate, dann, ach, du kommst doch aus Finnland oder aus Dublin oder sowas. Irgendwo obskur im Norden, das war für die Leute alles gleich. Also niemand wusste irgendwas über Island und damit sind die über Generationen aufgewachsen. Und daher kommt natürlich auch dieses Bedürfnis, dass es erstmal toll ist, wenn man von der Welt wahrgenommen wird, wenn die Welt zu einem kommen will. Das ist also erstmal das Ideelle, was weiterhin bei allen Problemen, die es mit sich bringt, bei den Isländern noch so ein bisschen da ist. Und dann muss man sich ja auch fragen, wirtschaftlich, was sind die Alternativen? Also die Isländer sehen schon ganz stark, dass die Probleme, die der Tourismus mit sich bringt, in keinster Weise vergleichbar sind mit den Problemen, die die letzte ökonomische Boomphase mit sich gebracht hat, nämlich mit der Finanzwelt und der Finanzkrise. Das ist natürlich Tourismus, so viel kann der Tourismus gar nicht kaputt machen, wie dieser Bankenwahnsinn kaputt gemacht hat. Und außerdem ist es so, als vielleicht einen letzten Punkt dazu. Ich weiß ja gar nicht, wie lange Sie überhaupt über Tourismus mit mir reden wollten, aber als... Okay.
Ich gähne noch nicht. Nein, das ist alles interessant.
Der letzte Punkt ist nur noch, dass da natürlich auch sehr viele Privatleute von profitieren. Und nicht nur bei den Banken haben ja nur Investoren profitiert. Hier vermieten viele Isländer, Bauern machen noch einen Café auf. Ich kenne einige Schriftsteller, die den Sommer über jetzt als Reiseleiter oder Busfahrer einfach sich das verdienen, was sie für das Jahr zum Leben brauchen und den Rest des Jahres schreiben. Also es ist ein Boom, der zumindest auf etwas breiteren Füßen steht und das Geld kommt bei mehr Leuten aus der Bevölkerung an.
Das Finanzthema wird, das darf ich bemerken, am Rande auch in Ihrem Roman »Das war ich nicht« behandelt.
Ja.
Ist, glaube ich, 2010 erschienen, den mussten sie wegen der Finanzkrise auch ein bisschen umarbeiten.
Ja, das stimmt.
Vielleicht bleiben wir bei der Sprache. Sie übersetzen auch aus dem Isländischen und sind versiert, was diesen Transfer betrifft. Und verfolgen da auch nette Ansätze wie den der Wirkungsäquivalenz.
Ja, also mir ist es beim Übersetzen eigentlich wichtig, dass für deutsche Leserinnen und Leser eine ähnliche Wirkung hat wie der isländische Originaltext auf die isländische Leserschaft. Das ist sozusagen das, wo ich immer gucke, wie kriege ich das hin? Und dann muss man natürlich manchmal bestimmte Sachen, die in Island erwähnt werden, die in Island jeder weiß, da muss man dann überlegen, wie macht man das? Also zum Beispiel in einem Buch, was ich mal übersetzt habe, da kommt eine Frau in den 70er Jahren in Island in eine Bar und sieht hinter der Bar, wie gerade so jemand noch so ein Bier versteckt. Und sagt, dann ist das etwa Bier. Da weiß jeder Isländer, was gemeint ist. Bier war nämlich illegal. Bier war verboten bis 1989. Das heißt, wenn man heute Isländer fragt, welches historische Großereignis verbinden sie mit dem Jahr 1989, dann sagen die, das Bier wurde legalisiert, weil bis dahin war Bier verboten. Das heißt, man hat irgendwie eine Kulturtatsache, die man den Deutschen dann natürlich irgendwie erklären muss. Und damit das dieselbe Wirkung hat, weil sonst ist natürlich für einen deutschen Leser, wenn jemand in eine Bar geht und da steht ein Bier, das ist ja nichts normaler als das. Ne? Und das sind so, da muss man zum Teil eben diesen kulturellen Transfer irgendwie ermöglichen und sich irgendwas ausdenken, wobei ich immer sehr, sehr nach Kräften versuche, das nicht mit einer Fußnote zu lösen, von wegen übrigens.
Aber gerade in dem Fall ist ja schwierig. Was schreiben Sie da?
In dem Fall habe ich dann das Glück gehabt, dass die Autorin noch lebt und E-Mail hat und habe einfach ihr vorgeschlagen, da einen erklärenden Halbsatz einzufügen, wo das irgendwie, also dass es in den Text reingeht, dass ich bin wirklich in literarischen Texten kein großer Fan von Fußnoten, weil es einfach optisch so, es sieht so nach wissenschaftlichem Text aus oder nach irgendwie postmodern dekonstruiertem Zeugs, was ich, also das, da bin ich kein Fan von.
Hören Sie Musik beim Schreiben?
Ab und zu, ja.
Björk zum Beispiel?
Björk, ne, also ich glaube, Björk kann man beim Schreiben absolut nicht hören. Das ist ja viel zu freakig. Nein, wenn, dann würde ich, glaube ich, etwas hören, was jetzt nicht so stört. So ein bisschen, also so, was so der Fahrstuhlmusik etwas näher kommt.
Und warum haben Sie uns Björk heute mitgebracht zu den Zwischentönen?
Ja, also erstmal, weil ich natürlich nicht nur beim Schreiben Musik höre, sondern auch manchmal nur Musik höre. Und dann ist Björk, wie ich finde, weiterhin absolut großartig. Also von den Anfängen, wo ich auch merke, das war auch so die erste isländische Künstlerin, die ich schon so als 12-, 13-Jähriger eigentlich also toll fand, als sie noch bei der Band die Sugar Cubes war. Und ich finde es immer großartig, wenn so Künstlerinnen und Künstler das schaffen, so über Jahrzehnte so viele tolle Sachen zu machen und wenn sie einen über Jahrzehnte so begeistern, und das ist in der Musik bei mir, sind es vielleicht die Pet Shop Boys oder eben Björk, die das geschafft haben. Zusätzlich bei diesem Lied kommt noch dazu, dass der Textautor dieses Liedes ein sehr, sehr bekannter Schriftsteller ist, der viel mit Björk zusammengearbeitet hat. Er heißt Sjón, erscheint auf Deutsch im Fischer Verlag und ist also auch jemand, der, also einer meiner isländischen Lieblingsschriftsteller. Und da dachte ich, das ist so eine tolle Kombi. Deswegen sollten wir Björk hören und auch von Björk genau dieses Lied, Yoga.
Christoph Magnusson, wir setzen unser Gespräch nach den Nachrichten fort.
These accidents that happen follow the dart. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The riddle gets old and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency.
Der zweite Teil der Zwischentöne, weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon, und zu Gast ist heute bei uns der Schriftsteller Christoph Magnusson, der uns die nun folgende Musik mitgebracht hat, Wenn mein Stündlein vorhanden ist.
Ja, das ist ein sehr persönliches Stück eigentlich. Das ist also, es ist von einem eigentlich nur in der Kirchenmusikfachwelt bekannten Komponisten, Hans Friedrich Michelsen, 20. Jahrhundert, ein deutsches Requiem. Also es hat ja nicht nur Brahms ein deutsches Requiem gemacht, sondern ganz, ganz viele. Also das ist so ein bisschen wie dann jeder mal Stairway to Heaven covered sozusagen. So ist es dann da mit dem deutschen Requiem. Und das ist für mich ein Stück mit einer großen persönlichen Bedeutung, weil das mein Prüfungsstück war. Ich habe eine Ausbildung als Kirchenmusiker mal gemacht und das war mein Chorleitungsprüfungsstück, was ich also dirigieren musste in meiner Abschlussprüfung. Und das ist mir sehr ans Herz gewachsen, auch weil es diesen wunderbaren Text hat, also dieses, wenn mein Stündlein vorhanden ist und ich soll fahren, mein Straßen, so geleit du mich, Herr Jesu Christ, mit Hilf mich nicht verlasse, mein Seel an meinem letzten End befehle ich dir in deine Hände. Das ist also auch ein Text, den ich wunderbar finde, wie ja eh diese Ausbildung zum Kirchenmusiker mich eigentlich für die Musik natürlich auch begeistert hat. Da war ich vorher schon begeistert von, aber auch sehr für Texte begeistert hat. Und ja, deswegen ist dieses Stück das, was ich ausgewählt habe.
Wenn mein Stündlein vorhanden ist. Wir hörten das Mendelssohn-Ensemble mit einem Ausschnitt aus Hans Friedrich Michelsens Deutschem Requiem auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes, des ausgebildeten Kirchenmusikers Christoph Magnusson. Sie haben schon ein bisschen was angedeutet, aber wie kam es dazu, dass Sie eigentlich Kirchenmusiker werden wollten?
Ja, gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob ich schon mich da gesehen habe, das also bis in alle Ewigkeit zu machen und das wirklich werden wollte. Aber ich fand einfach diese Ausbildung unglaublich faszinierend und auch nach dem Abitur einfach diese Aussicht, wirklich etwas völlig anderes zu machen und meine Vormittage damit zu verbringen, alleine in einer Kirche auf der Empore zu sitzen und Orgel zu üben, fand ich eine absolut traumhafte Vorstellung einfach nach diesem Schulwahnsinn von 13 Jahren. Und das haben irgendwie meine Eltern auch verstanden. Also ich hatte mich dann, dass ich also jetzt nicht gleich einen Zivildienst mache oder so. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich diese Ausbildung unglaublich faszinierend finde, auch aufgrund des großen Fächerkanons, der da unterrichtet wird. Also man lernt ja von Orgelbau über Musikgeschichte und also Fächer, von denen man vorher noch nie gehört hat, wie Hymnologie bis zu natürlich Chorleitung, Klavierspiel, Orgelspiel. Habe dann aber doch relativ schnell festgestellt, dass ich nicht gut genug werden würde, um das auf einem auf Dauer künstlerisch befriedigenden Niveau ausüben zu können. Also das, man muss ja heutzutage, man muss sehr, 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 sehr gut sein, damit man eine Stelle kriegt, wo man also einen guten Chor hat, eine gute Orgel und auch also das entsprechende Budget, um da tolle Konzerte zu machen. So gut wäre ich sicherlich nicht geworden. Und ja, dann habe ich einfach die erste Prüfung gemacht, die man da machen kann. Da hätte ich mit arbeiten gehen können, aber ich habe mich dann dagegen entschieden und habe auch währenddessen schon relativ viel angefangen zu schreiben. Vielleicht habe ich es auch als so eine Art Schonraum genutzt, um dann so langsam von der Musik so zum Wort überzugehen. Ich habe während der Zeit meinen ersten kreatives Schreibenkurs gemacht im Museum für Völkerkunde in Hamburg, wo wir nach Schließung des Museums durch die Sammlungen gegangen sind und uns haben inspirieren lassen von den Mumien. Habe Haikus geschrieben über Mumien. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht, wenn ich nicht diesen Freiraum dieser Kirchenmusikausbildung gehabt hätte.
Der Blick ging nach Japan und noch nicht nach Island, oder? Genau. Aber nochmal zurück, die Musikalität. Sie hatten offensichtlich Musikunterricht und Klavier gelernt als Schüler schon.
Ja, gefördert. Natürlich. Ja, das, also die meine Klavierlehrerin war auch die Organistin bei uns in Hamburg, in dem Stadtteil, wo ich gewohnt habe, Anneliese Funke, die mich sehr geprägt hat. Und ja, dann habe ich irgendwann einfach angefangen, Orgel zu spielen und bin da so, ja, reingewachsen.
Aber doch gefördert durchs Elternhaus.
Ja, das auf jeden Fall. Also meine Eltern haben mich, die haben mich eigentlich in allem immer unterstützt. Das ist ein großes Glück. Also Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, aber das war so.
Sind Ihre Eltern künstlerisch tätig?
Nein.
Sie können uns gern mehr verraten, wenn Sie mögen.
Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen. Also sie leben noch, aber sind jetzt pensioniert. Aber haben immer eine große Begeisterung für alles gehabt. Also meine Mutter ist eine begeisterte Leserin. Mein Vater ist ein großer Musikfan. Aber künstlerisch gearbeitet haben die beide nie. Also beruflich das Glamouröseste in meiner Familie war, glaube ich, mein Opa, der eine Schokoladenfabrik hatte in Island. Aber wenn wir damit jetzt anfangen, dann, da waren wir ja gerade von weg von dem Thema schon.
Hätten Sie Schokolade mitgebracht, ja. Nee, also gut, der Weg zur Sprache. Vielleicht können wir den nochmal einschlagen. Und wir hatten vorher nicht mehr ganz die Zeit, das auch auszuführen, was mit Ihrer Tätigkeit als Übersetzer zu tun hat. Das ist ja auch für einen Schriftsteller von Bedeutung, zu übersetzen, mit zwei Sprachen umzugehen. Inwiefern hat Sie das geprägt?
Also ich finde das faszinierend, also dieses Abwechseln von Übersetzen und Schreiben, weil ich gar nicht glaube, dass das eine einfacher ist als das andere. Also es ist weder so, dass ich übersetze, um mich zu erholen von der anstrengenden Tätigkeit des Romaneschreibens. Es ist erst recht nicht so, was einige Leute glauben, dass ich mit dem Übersetzen mein Geld verdiene und damit das Schreiben subventioniere. Wenn ich das Übersetzern erzähle, die lachen sich kaputt, weil das ist bei mir eher umgekehrt. Also das Geld, was ich mit dem Schreiben verdiene, das kann mir erlauben, dass ich also diese sehr schlecht bezahlte Tätigkeit des Übersetzens ausüben muss. Der eigentliche Grund, warum ich das beides so gerne im Wechsel tue, ist, weil es eben zwei ganz unterschiedliche Arten von Kreativität sind, die da gefragt sind. Also das Schreiben natürlich, man hat die zusätzliche Bürde, dass man sich die Geschichte ausdenken muss, die Charaktere, dass man also sehr viel weniger Vorgaben hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch den Vorteil, dass man Dinge, die man nicht will oder die man nicht meint, ausdrücken zu können, halt einfach auch streichen kann. Und das ist natürlich wiederum etwas, da hat man es als Übersetzer dann schwerer. Man hat es leichter, weil die Geschichte ist schon da. Dafür muss man aber auch alles übersetzen, was die Autorin oder der Autor meint, jetzt sagen zu wollen. Und das kann das Übersetzen wiederum auch zu einer ziemlich, ziemlich schwierigen Tätigkeit machen, dass man eben dann Lösungen finden muss für Dinge, die vielleicht auf Deutsch nur sehr, sehr schwer lösbar sind. Und das ist dieses, was ich meine. Das eine ist eben diese sehr, sehr komplexe sprachliche Kreativität. Das andere ist eben zusätzlich noch die Aufgabe, sich eine Geschichte auszudenken. Das Einzige, was ich am Übersetzen einfacher finde, ist die Haltung, mit der ich mich morgens an den Schreibtisch setze oder den Gemütszustand. Also beim Schreiben habe ich da schon sehr viel Angst, einfach weil man weiß halt nicht, ob es funktioniert. Man weiß nicht, ob man jetzt 2 Jahre, 3 Jahre mit einem Projekt verbringt, während dieser Jahre klopft einem niemand auf die Schulter und sagt zwischendurch, das ist gut so. Man muss eigentlich diese 2, 3 Jahre im Blindflug verbringen und man hat eigentlich keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist im Übersetzen anders. Das heißt, es ist für mich sehr viel weniger angstbehaftet. Und es ist natürlich auch vielleicht auch ein bisschen wohlwollenderer Blick, weil ich muss ja diese Personen, diese Charaktere, die sich die isländischen Autorinnen und Autoren ausdenken, die muss ich ja so hinnehmen, wie sie sind. Und bin dann sozusagen dieser nette Onkel, der so jeden Mensch annimmt, wie er ist. Als Schriftsteller gucke ich natürlich sofort, was bringst du mir für diese Geschichte? Bist du eigentlich interessant? Sonst streiche ich dich.
Und?
man ist als Schriftsteller nicht so nett.
Nee, und Sie sind unter Druck. Und der große Erfolg, den Sie aber schon hatten, trägt er nicht zur Beruhigung bei?
Ich glaube, der trägt weder zur Beruhigung noch zur Beunruhigung bei. Also Sorgen gibt es ja immer. Und ob es jetzt die Sorge ist, wo die nächste Miete herkommt und man muss deswegen das Buch vielleicht schneller fertig schreiben, als man will. Oder ob es die Sorge ist, wie knüpfe ich an einen jetzt finanziellen oder feuilletonistischen oder vom Publikum getragenen Erfolg an, der ja auch immer sehr relativ ist, dieser Erfolg. Das, glaube ich, das sind beides schwierige Sachen, aber ich glaube einfach, Schreiben ist nie besonders einfach gewesen und das ist auch nicht der Sinn, warum man das ausübt. Das, also zumindest nicht der Sinn, warum ich das ausübe, weil es irgendwie eine besonders einfache Tätigkeit ist. Also, nee.
Herr Magnusson, o Mensch, bewein dein Sünde groß. Das ist der nächste Titel, den Sie uns mitgebracht haben. Und bevor wir jetzt noch weiter in die Schichten, tieferen Schichten des Umgangs mit Sprache eintauchen, lassen Sie uns dieses Stück hören und sagen Sie uns bitte noch was dazu. Das gehört noch zum Thema der Kirchenmusik.
Ja, das ist auch ein Stück, was mich also während meiner Ausbildung zum Kirchenmusiker sehr geprägt hat. Also das sind diese Choralvorspiele von Bach aus dem sogenannten Orgelbüchlein, wo er eben ja Vorspiele geschrieben hat für Kirchenlieder, die sozusagen, bevor die Gemeinde das Lied singt, werden eben diese Choralvorspiele gespielt. Und da ist auch schon wieder diese Verbindung so stark zwischen Sprache und Musik, weil Bach hat sich natürlich die Texte sehr, sehr, sehr genau angeguckt und immer versucht, wie kann er also das auch in die Musik übertragen, was da textlich los ist. Und das finde ich eben an der Kirchenmusik generell so interessant. Das ist natürlich für Chor liegt es auf der Hand, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Text und der Musik. Aber auch in der Orgelmusik ist es eben relativ oft so, weil das eben ja eine durch die textlich-biblische Grundlage doch sehr textbasiert oder vom Text ausgehende Form von Musik ist. Und deswegen habe ich jetzt dieses Stück ausgesucht. Es heißt eben, O Mensch, bewein dein Sünde groß, so heißt der Choral. Und das finde ich abgesehen davon auch inhaltlich eigentlich immer wieder etwas, was mir geht es immer wieder sehr nahe. Also Sünde ist vielleicht jetzt ein Konzept, was gerade nicht so innen ist. Und ich würde es auch heute nicht mehr so begreifen, dass also unsere Sündhaftigkeit, dass Jesus eingebrockt hat, dass er gekreuzigt wurde. Aber natürlich, wenn man Sünde mal als etwas begreift, dass man denkt, okay, jeder Mensch hat Fehler, macht Fehler und da ist eine gewisse Demut vielleicht angebrachter als das, was zurzeit so wahnsinnig in ist, dass man versucht, moralisch immer auszustellen, dass man besonders toll ist. Da ist mir das auch inhaltlich etwas, was mir etwas bedeutet.
Simon Preston spielte das Choralvorspiel aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach, O Mensch, bewein dein Sünde groß. Und ausgesucht hat sich das unser heutiger Studiogast, der ehemalige Kirchenmusiker und Schriftsteller Christoph Magnusson. Ehemaliger Kirchenmusiker klingt doch gut in Ihren Ohren.
Ja, ganz eindeutig. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich das gemacht habe, aber ich bin froh, dass ich das heute nicht mehr machen muss, weil, ja, also wie gesagt, der Hauptgrund ist, dass ich nicht gut genug geworden wäre, aber es gibt schon natürlich auch andere Gründe, also die einfach die Welt der Literatur natürlich viel größere Freiheiten lässt. Also ich arbeite sehr, sehr gerne im ICE. Da könnte ich natürlich jetzt nicht Orgel üben.
Da schreiben Sie?
Das
Laptop?
Ja. Das ist wunderbar, das ist aufgeräumter als zu Hause bei mir. Man kann auch nicht einfach irgendwie, wenn einem nichts einfällt, die Geschirrspülmaschine ausräumen oder sich irgendwie den Kühlschrank leerfressen und sich hinlegen. Also das sind, ist wirklich dann ja 3-4 Stunden in diesen Zügen und kann da eigentlich, also ich kann da wunderbar arbeiten, weil man sitzt eh da, man muss da auch sitzen bleiben, also kann man auch gleich was tun.
Und die Gespräche und die Handytelefonate der Mitreisenden, die lenken Sie nicht ab?
Natürlich ist das auch ablenkend, aber die Hauptgefahr beim Ablenken bin einfach ich selber. Also ich habe mehr Probleme mit mir selber beim Schreiben als mit jemandem, der mit dem Handy telefoniert neben mir. Also das ist.
Aber jetzt haben Sie mich schon neugierig gemacht. Im ICE ist es aufgeräumter als bei Ihnen zu Hause. Wie sieht Ihr Arbeitsplatz zu Hause aus?
Na, da liegen halt dann noch die Steuerbelege und daneben noch 10 Bücher zum Thema Midlife Crisis, wo ich einen Abend zusammenstelle für das Festival Lit Cologne. Dann liegt da noch sehr viel Material zu dem Roman, was ich irgendwann mal brauche, aber jetzt nicht. Dann liegen da ein paar Notizen für das Seminar, was ich dieses Wintersemester in Leipzig an der Uni am Deutschen Literaturinstitut mache, über eine Einführung ins szenische Schreiben für junge Autorinnen und Autoren. Das ist dann natürlich alles, das ist da alles so im Blick und das ist so schön im ICE, da liegt nichts auf dem Schreibtisch. In dem Moment, wo ich mich da hinsetze und den so runterklappe, ist es, also es ist so schön, es ist eigentlich immer so wie ein kleiner Neuanfang.
Szenische Schreiben, Ihre Romane leben auch von Dialogen, von Erfrischenden und insofern ist der Schritt zur Theaterliteratur eigentlich gar nicht weit. Haben Sie ein besonderes Rezept oder ein Magnussonsches Stilmittel, das da in Anschlag zu bringen ist?
Ich glaube, das ist eigentlich eher eine Prägung von den Sinnesorganen her. Also vielleicht ist es auch ein urbanes Phänomen. Das ist also aber ich kann eigentlich nicht so wahnsinnig gut sehen sozusagen. Also so ich erkenne alles, aber wenn ich mit jemandem eine Stunde lang in einem Raum gesessen habe, ich erinnere mich danach nicht, was hatte der für ein Pullover an, wie war die Augenfarbe, was war auf der Tapete. Das sind Dinge, die ich kaum erinnere, aber ich kann mich fast an alles erinnern, was da gesprochen wird. Das heißt, das ist einfach so, mein Hauptwahrnehmungsinstrument ist das Ohr, so eine sehr, sehr von Hybris inspirierte Parallele zu ziehen. Das war bei Bach ja ähnlich. Ein Biograf hat mal so schön gesagt, oder einer seiner Söhne, glaube ich, in einem Brief, dass Bach von Natur aus mit einem etwas blöden Gesicht ausgestattet worden ist und was natürlich hieß, dass er einfach nicht so gut sehen konnte. Bei Bach war es natürlich auch eine wirkliche Sehbehinderung, aber ich kann das zumindest nachvollziehen, dass das Sinnesorgan, durch das man die Welt am allermeisten wahrnimmt, auch das ist, was die literarische Arbeit dann stark prägt. Und das ist bei mir wirklich eben ja das Reden, der Klang, das ist mir unglaublich wichtig und das ist auch etwas, was in unserer Familie schon immer sehr wichtig gewesen ist. Es wurde eigentlich immer sehr, sehr, sehr viel geredet von allen.
Auch gleichzeitig.
Gleichzeitig, ja.
Ja, es ist interessant, das Ohr als das primäre Sinnesorgan, das führt ja zur Mündlichkeit und dann zu diesem Spannungsverhältnis, was die Literatur betrifft, Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
Ja, und das ist natürlich ja etwas, was auch ganz unmittelbar anknüpft an die isländische Literaturtradition. Diese Isländer-Sagas aus dem Mittelalter, die wurden über Jahrhunderte mündlich überliefert und dann erst aufgeschrieben. Und das ist auch eine Kultur des sozusagen mündlich Geschichtenerzählens, die sich bis heute sehr gehalten hat und auch die Schriftkultur geprägt hat. Also man schreibt natürlich anders, wenn die Tradition ist, über Jahrhunderte wurden die Geschichten dadurch bewahrt, dass Leute von Bauernhof zu Bauernhof gezogen sind und die Geschichten erzählt haben. Das ist eine vollkommen andere Ausgangsposition für eine Literatur, als wenn es schon immer große Klöster gab, Bibliotheken, Universitäten. Das prägt einfach eine ganz andere Form von Literatur.
Hat Sie diese isländische Tradition beeinflusst in Ihrem eigenen Schreiben?
Ich glaube ja, ganz, ganz automatisch und vor allen Dingen schon sehr, sehr früh. Also es gibt, wenn man jetzt in Island mit Freunden oder Familie zusammensitzt, ist es sehr viel weniger so dieses Ach und wie war es bei euch im letzten Urlaub und wie geht es und so, sondern es kommt sehr viel öfter vor, dass einfach eine Person eine Geschichte erzählt und dann irgendwann wird sozusagen abgeklatscht und dann ist die nächste Person dran. Das heißt, das ist denen sehr wichtig und vor allen Dingen ist es auch sehr wichtig, dass die Dinge einen gewissen Humor haben. Das hat schon Halldór Laxness gesagt, der isländische Nobelpreisträger, dass einfach die Isländer jetzt für Dinge nicht sehr empfänglich sind, wenn sie gar keinen Humor haben. Deswegen es ist halt das Recht haben und die Akkuratesse, was die Tatsachen betrifft, ist weniger wichtig, als dass die Sachen so einen gewissen Esprit haben. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das in Deutschland anders ist, dass man zumindest mit Recht haben auch immer sehr viel punkten kann. Ich meinte das ja gerade mit diesem sich selbst moralisch als höher einstufen als alle anderen, dass ich das gerade so stark in unserer Gesellschaft so sehe. Also so Menschen, die nicht müde werden zu betonen, dass sie irgendwie noch ein Problem mehr gesehen haben als alle anderen und dann dauernd betonen, dass sie jetzt keine Einwegbecher mehr benutzen und jetzt auch keine Strohhalme mehr und irgendwie ihren Kaffee fair gehandelt kaufen und wie schlimm sie die AfD finden und irgendwie diese ganzen Sachen. Das ist natürlich alles irgendwie richtig, aber die Frage ist, möchte man das andauernd betonen und muss man das andauernd seinen Mitmenschen aufs Brot schmieren? Weil ich glaube, dass das kein wirkliches Engagement ist, von dem das getragen wird. Also ein wirkliches Engagement für die Umwelt, ein wirkliches Engagement gegen Rechts. Das ist nicht die Triebfeder, sondern die Triebfeder ist, dass man sich selber als besser darstellen will als seine Mitmenschen. Und da habe ich dann immer ein Problem mit. Und das ist in Island sehr viel weniger stark. Es gibt eigentlich auch nur ein deutsches Wort, was Einzug gehalten hat in die isländische Sprache, was in Island benutzt wird als Lehnwort, und das ist das Wort Besserwisser.
Ach.
Besserwisser.
Das haben wir jetzt davon.
Das haben wir jetzt davon, ja.
Über Humor können wir später vielleicht noch ein Wort verlieren. Vielleicht noch ein Punkt zur isländischen Literatur. Sie haben ja einige Sagas übersetzt, mit übersetzt. Und warum wären die so lesenswert? Und lohnt es sich denn, die Sturlungen zu lesen, diesen Roman eines gewissen Einar Karason? Ist einer der großen Sagas.
Ja, also und nochmal ja. Also es lohnt sich enorm aus einer Reihe von verschiedenen Gründen. Also der erste Grund ist, dass die Isländer schon im späten Mittelalter sehr anders erzählt haben, als die Literatur damals war. Also erstmal haben sie auf Altnordisch damals schon geschrieben, also nicht auf Latein, haben extra eine Schrift entwickelt, damit man auf Altnordisch, was damals in ganz Nordeuropa gesprochen wurde, überhaupt schreiben konnte. Und da Island ja ein Land war, also wo es in dem Sinne es gab keinen Adel, es gab keine große Obrigkeit, deswegen sind die Heldinnen und Helden dieser Sagas halt ganz normale Bauern, nicht wie in der europäischen spätmittelalterlichen Literatur Ritter, Bischöfe, Heilige, und sind interessanterweise auch Leute, die eine ganz, ganz subtile Figurenzeichnung haben, die also sehr, sehr viele Grauzonen kennt und nicht so dieses, was man sonst im Mittelalter oft hat. Also es gibt Gut, es gibt Böse, was natürlich dann auch oft einen religiösen Hintergrund hat, also einen didaktischen, dass man damit bestimmte Moralvorstellungen rüberbringen wollte. In Island hingegen gibt es so wunderbar subtile Charakterzeichnungen wie von einem Jugendlichen namens Grettir, der stärker ist als alle anderen und in Island mit allen kämpfen will. Und irgendwann aber keiner sich traut mehr, mit ihm zu kämpfen, weil dann auch ab und zu kommt auch mal jemand zu Tode und so. Und das heißt, er ist quasi, er kann seine Kräfte nicht messen und die Gesellschaft will ihn eigentlich, also bewundert ihn schon irgendwie dafür, weil das ist das wikingische Erbe. Auf der anderen Seite sind sie inzwischen alle Bauern geworden, wollen im Alltag deswegen überhaupt gar nichts mit ihm zu tun haben. Das heißt, da ist jemand, so ein Jugendlicher, der sitzt komplett zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Wertesystemen, diesem alten Heldending, was er so raushauen will und raushauen muss, und merkt aber, er bekommt dadurch gar nicht die Anerkennung und das Zugehörigkeitsgefühl zu der Gesellschaft, was er eigentlich, was er auch braucht, ne? Und so eine komplexe, vielschichtige Figur, das ist bis heute eine unglaublich faszinierende Geschichte. Das heißt, da sind eigentlich ja fast schon mit Mitteln des 19. Jahrhunderts, mit dieser subtilen Figurenzeichnung, die wir da aus den großen Romanen kennen, sind da Charaktere entstanden. Und abgesehen davon ist es auch von einem zynischen Humor in den Gewaltdarstellungen, die danach erst wieder von Quentin Tarantino getoppt wurden. Also in dieser besagten Saga, die ich übersetzt habe, die Saga von Grettir, 200, 300 Seiten, also wirklich wie so ein Roman, da wird jemand erstochen mit einem Spieß, kriegt also den Spieß so in den Bauch gerammt, guckt noch an sich runter und sagt, diese breiten Spieße werden auch immer beliebter, und stirbt, ne? Das ist also, und das ist natürlich so vom Zynismus, von der Schnelligkeit, das ist also natürlich auch sehr, ja,
das
sehr hat, 90er Jahre.
Das hat was von Speedy Gonzales hier.
Ja.
Belle und Sebastian steht auf dem Programm.
Ja.
Und der Titel passt, Storytelling.
Ja, es gibt, genau, ich habe ja vorhin gesagt, ich höre also Fahrstuhlmusik beim Schreiben. Das war natürlich eigentlich halb gelogen, also weil ich höre auch sehr gerne Sachen, die mit dem Schreiben etwas zu tun haben. Und es gibt ja Bands, die sich damit beschäftigt haben. Und eine dieser Bands, wo also Literatur immer wieder eine große Rolle spielt, ist die schottische Band Belle und Sebastian. Und dieses Lied heißt eben Storytelling. Und ich glaube, der Bezug zur Literatur erklärt sich von selbst.
Storytelling von Belle and Sebastian bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, und wir haben einen Geschichtenerzähler zu Gast, den Schriftsteller Christoph Magnusson. Ich habe vorher schon Ihren Arztroman erwähnt, das ist jetzt keine Gattungsbezeichnung, sondern das Teil heißt wirklich so Arztroman, da liegt schon die ganze Ironie drin. Man denkt an Arztromane und an Trivialliteratur. Und ja, Sie gucken mich so an, als würden Sie mich nicht fressen wollen.
Nein, das ist, also es ist wirklich, es ist ein Roman, der eben, ich habe ihn Arztroman genannt, weil es geht eben um eine Notärztin. Also es geht um eine Notärztin, die mit dem Notarztwagen durch Berlin fährt und dadurch natürlich nicht nur medizinische Fälle zu bearbeiten hat, sondern auch dauernd halt bei den Leuten in ihrer Privatsphäre steht und verschiedene Wohnungen sieht, ganz verschiedene Umfelder, was dann auch wiederum sehr großen Einfluss auf ihr eigenes Privatleben hat. Also dieses, das ist so die in groben Zügen die Idee des Romans. Und ich habe für diesen Roman sehr, sehr viel recherchiert und bin oft mitgefahren, eben auch, also mit Notärzten in Berlin in diesen NEFs, diesen Notarzteinsatzfahrzeugen. Und habe also das geradezu obsessiv nochmal, also jede Medikamentendosierung danach nochmal von mehreren Ärztinnen und Ärzten nachprüfen lassen. Und deswegen habe ich das auch Arztroman nennen wollen, weil es hier wirklich um die Arbeit von Ärzten geht und weil es mir wichtig war, dass das faktisch alles stimmt, weil ich sehr daran glaube, dass faktische Korrektheit nicht dazu führt, dass Dinge langweilig werden, sondern dass sie eigentlich spannender und interessanter werden. Das sieht man bei Fernsehserien ja auch. Also die erfolgreichsten Arztserien, also sind sowas wie Emergency Room, Dr. House, die medizinisch sehr korrekt sind, ne? Und die das Denken, dass irgendwie die Leute das dann nicht verstehen oder nicht so genau wissen wollen, das ist, glaube ich, dann eher so ein paternalistisches deutsches Denken, dass es irgendwie reicht, wenn man irgendwie in der Schwarzwaldklinik ab und zu Tupfer sagt und ansonsten interessiert man sich auf Deutsch gesagt einen Scheißdreck dafür, ob das medizinisch stimmt oder nicht. Also haben Sie einmal mit einem Arzt zusammen eine Folge von In aller Freundschaft oder Schwarzwaldklinik gesehen? Also die
Sie?
Ja. Die brauchen danach erstmal einen Schnaps, weil das ist einfach, die sind, also die regen sich dann natürlich immer so auf, dass es alles nicht stimmt. Und es ist ja eben auch, oft tut man dann so, die Leute wollen das nicht genau so wissen, aber oft ist es einfach auch so eine Respektlosigkeit und eine Gleichgültigkeit, dass man es einfach nicht, selber nicht so genau wissen will. Und das finde ich schlimm, weil ich kann als Autor ja nicht dafür sorgen, dass das andere Leute interessiert, was ich schreibe. Aber ich musste zumindest doch rüberbringen, dass mich das selber interessiert, was ich da tue. Und ich bin immer fassungslos, wenn die Leute halt einfach das, wenn das halt alles wirklich hinten und vorne nicht stimmt. Das ärgert mich.
Und es ist bekannt, dass Sie für Ihre Bücher wirklich tief und lange recherchieren. Egal, ob es sich um das Leben der Broker an den Börsenplätzen dieser Welt handelt oder um Ärzte in Berlin.
Genau, deswegen eben Arztroman, weil es ist eigentlich der erste Arztroman, wo es wirklich um Ärzte geht, also um Medizin. Weil, also bei diesen Groschenromanen, bei diesem Genre-Arztroman, was es interessanterweise gar nicht in so vielen Sprachen gibt, also das ist eine Sache, das gibt es in Deutschland, ist das am verbreitetsten. Da geht es ja nun noch weniger um Medizin als in der Schwarzwaldklinik, okay, weil es da ganz stark einfach um Geschlechterstereotypen geht, ne? Also ich sage nur Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Und diese ganzen Romane, wo eben so erlösungsbedürftige Schwestern, Schülerinnen, graumelierte Chefärzte anschwärmen und dann irgendwann auch mal mit aufs Segelboot dürfen, das sind ja Klischees und vor allen Dingen ganz stark diese Gender-Stereotypen. Das war mir, da habe ich so in meinen größenwahnsinnigsten Momenten gedacht, vielleicht habe ich eigentlich den ersten Arztroman geschrieben, der überhaupt wirklich ein Arztroman ist, weil es eben wirklich um Medizin geht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich dafür entschieden habe, dass die Hauptperson eine Frau zum Beispiel ist. Und um halt gleich zu sehen, das ist ja eine Form von Arztroman, die nicht mit diesen üblichen Stereotypen spielt. Also mal ganz abgesehen davon, dass der Beruf der Ärztin oder der Arztberuf immer weiblicher wird, also dass die Mehrzahl der Leute, die heute einen Abschluss machen und in den Beruf einsteigen, das sind längst Frauen.
Es heißt, dass amerikanische Fernsehserien Sie beim Verfassen dieses Arztromans auch beeinflusst hätten, stimmt das?
Ja.
Oder angeregt?
Schon, ja, das, also die gar nicht so sehr von der Erzählstruktur vielleicht, aber allein von diesem, das alles einmal durchzugucken, wie da eben mit diesem Fachlichen umgegangen wird. Weil es ist ja wirklich interessant, wie beschreibt man diese medizinischen Vorgänge? Also so zum Beispiel, wenn jemand beatmet werden muss, das ist natürlich in der Serie, also wenn man bei Emergency Room oder Grey's Anatomy, ist das so, tschack, ein Handgriff und dann ist der Schlauch drin und dann ist der Patient beatmet. Anderthalb Sekunden sozusagen narrativer Aufwand. Wenn ich das in einem Buch mache, dann ist natürlich die Frage, schreibe ich auch einfach nur, Patient wurde intubiert und ist jetzt beatmet? Oder schreibe ich ganz genau auf, was man erstmal, wie man mit dem Laryngoskop erstmal gucken muss, sozusagen, wo die Zunge zurückdrücken und aufpassen, dass man nicht zu doll die Zunge zurückdrückt, damit man dem Menschen nicht die Schneidezähne rausbricht und dann gucken, bis man die Stimmritzen sieht und dann den richtigen Tubus nehmen. Vorher, welche Medikamente gibt man, um vielleicht noch den Schluckreflex auszuschalten? Und dann, was macht man danach noch? Wie tief schiebt man den Tubus rein? Wie stellt man danach sicher, dass man auch die Luftröhre getroffen hat, nicht die Speiseröhre und nicht aus Versehen den Magen beatmet, was offenbar passiert, wie ich bei meinen Recherchen erfahren habe? Diese Sachen Das heißt, ich könnte darüber auch 5 Seiten schreiben. Und dann ist wieder die Frage, wie, wenn man sich diese 5 Seiten Faktenwissen und diese 5 Seiten Welt angeeignet hat, wie wird aus dieser Welt dann Literatur? Und das fand ich beim Schreiben des Arztromans eben einen sehr, sehr interessanten Weg. Also welche Details nimmt man sich aus dieser enormen Fülle raus, die dann wirklich auch nicht nur eine faktische Korrektheit haben, sondern auch einen literarischen Mehrwert? Wo werden Metaphern draus? Wo sind auf einmal Dinge da, die dann größer werden als einfach nur die Tatsache, die sie transportieren?
Christoph Magnusson, Sie sitzen seit einiger Zeit schon an einem neuen Roman. Da möchte ich Sie auch mit keinen Fragen belästigen, weil ich weiß...
Das wäre ehrlich gesagt ganz nett. Ich bin noch so ein bisschen abergläubisch. Also wenn ich das jetzt schon so oft erzähle, hätte ich keine Lust mehr, es aufzuschreiben.
Auf gar keinen Fall. Nein, aber es gibt eine andere Geschichte, über die Sie uns gern Auskunft geben. Nämlich, Sie arbeiten, wie viele andere Autoren auch, an Geschichten in einfacher Sprache und sind da auch teilweise jetzt schon auf Lesereise.
Ja, das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren so für mich entdeckt habe, wo ich zuerst dachte, oh Gott, das ist jetzt eine vollkommene Verzettelung, wenn ich das jetzt auch noch mache und ich sollte lieber den neuen Roman schneller schreiben. Aber letztendlich habe ich es nie bereut. Also die Idee ist, dass wirklich Autorinnen und Autoren Literatur schreiben in einfacher Sprache. Damit sehr viele Menschen, die halt einfach unsere normale Sprache nicht verstehen, auch die Möglichkeit haben, am literarischen Leben teilzunehmen. Weil es sind ja 8 Millionen Leute, die quasi funktionale Analphabeten sind in Deutschland, die also geschriebene Sprache eigentlich nicht verstehen können. Weitere 12 Millionen haben damit große Probleme. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Welt der Literatur mit Festivals und Lesungen und so, die sich ja stark steigender Besucherzahlen erfreut. Das ist natürlich wichtig, dass man da nicht immer nur dieselben Leute erreicht, sondern auch mal guckt, wer abgesehen von dem normalen Lesepublikum könnte denn noch erreicht werden. Und deswegen hat eine Gruppe von Autorinnen und Autoren eingeladen vom Frankfurter Literaturhaus gesagt, okay, wir versuchen das mal. Wir lassen mal diese ganze Diskussion weg, ob das jetzt infantilisiert ist, ob das ein Kulturverfall ist, wenn man einfach die Sachen nur noch so einfach ausdrückt. Und das, da gibt es ja so starke Diskussionen, zum Beispiel als die Bibel in einfache Sprache oder in leichte Sprache sogar übersetzt wurde, dass einfach Leute gesagt haben, das ist ja wohl das Hinterletzte und der Untergang des Abendlandes, wenn wir das jetzt alles so banalisieren. Diese ganze Diskussion wollten wir mal nicht haben. Wir haben einfach mal gesehen, okay, so eine Beschränkung kann ja auch immer Kreativität inspirieren. Und es ist eine alte künstlerische Tradition, dass man versucht, sich Regeln zu geben, um zu gucken, kann es nicht die Kreativität sogar erhöhen, wenn nicht alles erlaubt ist. Also das sieht man ja schon bei Johann Sebastian Bach. Also diese Fugen haben extrem rigide Regeln einfach. Wann kommt das erste Thema, wann kommt das zweite Thema, wann kommt der Kontrapunkt, wann kommt das erste Thema in Moll zurück. Also das hat ja auch nicht dazu geführt, dass Bachs Fugen jetzt besonders langweilig sind. In der Moderne ist es dann zum Beispiel Georges Perec, der französische Autor, der einen ganzen Roman geschrieben hat ohne den Buchstaben E. Es gibt die Dogma-Filme um Lars von Trier, die sich bewusst für eine Begrenzung ihrer Mittel entschieden haben. Und das haben wir halt in der Literatur auch versucht zu machen. Wir haben gedacht, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir das mal als künstlerisches Experiment begreifen und sagen, okay, wir schreiben jetzt in einfacher Sprache.
Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Es ist in der Tat so, um mit Brecht zu sprechen, so dass das Leichte, was sehr schwer zu machen ist. Also es ist schon, man kann nicht einfach das, was man normalerweise schreiben würde, dann einfacher schreiben. Das wäre ja auch furchtbar, wenn das ginge, weil natürlich jedes Sujet, jedes Innenleben einer Figur eine bestimmte Sprache mit sich bringt und das ist untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, man kann nicht einfach das vereinfachen. Man muss sich dann ganz neu Gedanken machen, welche Geschichte kann ich erzählen mit diesen sprachlichen Mitteln, was es schwerer gemacht hat, aber natürlich auch wiederum reizvoller, weil das natürlich auch zu einer ganz neuen Form des Denkens einlädt. Und das finde ich einfach immer wichtig, wenn man hat solche Chancen ja so selten, dass man so in also mit über 40 nochmal was Neues denkt. Also wenn sie dann mal daherkommt, sollte man sie auch ergreifen.
Da habe ich jetzt gehört, dass bei Ihnen die Ratgeber zur Midlife-Crisis liegen. Das war ich nicht, heißt einer Ihrer Romane, den ich mit großem Vergnügen gelesen habe. Ihren Debütroman Zuhause, den kenne ich nicht. Wenn man den begeisterten Lesern glaubt, dann lohnt da auch unbedingt die Lektüre, wie auch der besprochene Arztroman. Und nicht vergessen wollen wir Ihre Leistungen als Übersetzer. Die kann man nachvollziehen in Die Sturlungen von Einar Karason beispielsweise. Die Zwischentöne gehen langsam zu Ende. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, Christoph Magnusson. War schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank. Also auch von mir vielen Dank für die Einladung.
Und ich darf noch erwähnen, dass nächste Woche der Arzt und Fluchthelfer Burkhard Feigl zu hören sein wird im Gespräch mit meinem Kollegen Joachim Scholl. Heute war Michael Langer am Zwischentöne-Mikrofon. Und Sie dürfen gern das letzte Wort haben und uns noch was sagen zu den B-52s und dem Problem des Perückentragens. Wig heißt dieser Titel.
Ja, also das ist nochmal etwas aus meiner 80er Jahre Sozialisation, nämlich die Band B-52s, die ich eigentlich schon immer auf der einen Seite sehr, sehr lustig finde, die einen großen Spaßfaktor haben, aber gleichzeitig auch immer so etwas Transgressives mit sich bringen, dass sie eben hier von Perücken singen und davon, dass alle eine Perücke haben, also Männer, Frauen, ganz egal. Also das ist sozusagen immer, die haben auch immer so etwas, was sie in Frage stellen an überkommenen Wertvorstellungen. Und das finde ich wunderbar, wenn man das kombiniert, also mit dieser Form von guter Laune und Spaß, weil dann bekommt es nämlich gerade nicht so etwas Belehrendes, so nach dem Motto, wir wollen keine Geschlechterklischees mehr und jetzt fühlt euch alle doof. Sondern es ist einfach diese Art und Weise, also etwas Transgressives zu verbinden mit punkigem Spaß, finde ich, macht die B-52s bis heute zu einer sehr besonderen Band.
Und das ist die passende Antwort auf die Frage, was ist Humor, Christoph Magnusson? Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Danke Ihnen auch. What's that on your head?
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.